Nachdem es die letzten 3 Wochen immer entweder eine Spezialfolge oder gar keine Folge gab, weil Thomas Wichtigeres zu tun hatte und ich euch denkt, boah, wann höre ich die beiden endlich mal wieder einfach nur jeppen über coole Filme, die sie gerade gesehen haben, in die sie sich reinsteigern können. Wann kommt mal wieder so eine Folge? Das ist heute der Glückstag. Herzlich willkommen zu Projektor, dem Filmpodcast mit Dominik und Thomas. Thomas, was geht?
Moin.
Na du?
Na du? Heute wieder endlich mal eine Folge, bei der wir alleine sind.
endlich mal wieder unter uns.
Endlich mal wieder nur wir beide.
Und Thomas, du kommst ja direkt aus dem Burnout.
Ich komme direkt aus dem Burnout, ja. Also nee, nicht ganz.
Aber du hast, kannst du mal kurz erzählen, womit du dir die Nächte, die Nächte um die Ohren gehauen? Wie sagt man das?
Umgeschlagen.
Ich weiß
nicht. Bin die Nächte um die Ohren geschlagen.
Die Nächte um die Nase gezogen.
Ja. Ich habe bei einer Filmproduktion an der Uni Babelsberg mitgearbeitet und die Jungs und Mädels hatten die gute Idee, dass man doch den Zweitjahresfilm sozusagen einfach mal als Nachtdreh macht.
Mhm.
Ja, hört sich eigentlich sympathisch an, aber wenn einem dann auffällt, dass man 5 Tage am Stück jeden Morgen erst um 7 Uhr ins Bett geht und dann wieder um 16, 17 Uhr im Set steht, wird schon interessant. Mittagspause immer so gegen zwischen 12 Uhr nachts und 2 Uhr nachts.
Das fällt schon in die Kategorie der Dinge, die sich deutlich cooler anhören oder halt deutlich witziger anhören, als sie dann am Ende sind, nämlich einfach nur anstrengend.
Das ist wirklich anstrengend, ja. Man muss halt auch viel beachten. Das ist halt auch ganz anderes, wenn du nachts halt musst auch viel mehr Ruhe bewahren und so Sachen, weißt du? Also bisher, wenn du in der Wohnung drehst, hast du ja nachts um 3 kannst du nicht die fetten Ansagen droppen, wenn ihr Nachbarn.
Klar.
Ja, aber es hat sehr gut funktioniert, muss ich sagen.
Und du
wir hatten sogar an einem Tag hatten wir echte Raben am Set.
Alter.
Ja, die waren sehr cool.
Habt ihr die gut behandelt?
Ja, klar. Ja, okay. Also da war so eine Rabenwranglerin dabei, weißt du?
Alter,
wie so ein Tier, also so, ich weiß nicht, wie nennt man das? So wie so eine Falknerin.
Ich glaube, das offizielle Wort ist Rabenflüstererin.
Rabenflüstererin oder Vincent Raven.
Vincent Raven,
Alter. Aber einen Tag habe ich sogar gar nicht mitgearbeitet, weil ich eine Lebensmittelvergiftung für einen Tag hatte.
Ach du Scheiße. Ja. Wie hat man denn eine Lebensmittelvergiftung für einen Tag?
Das habe ich mir auch gedacht. Also ich habe irgendwas gegessen, höchstwahrscheinlich, und bin dann am ersten Tag dort, war mir dann richtig übel und so etc., den ganzen Kladderadatsch. Und am nächsten Tag ging es mir auch richtig scheiße, dann war ich wirklich einen Tag raus.
Krass.
Und dann nach 24 Stunden im Bett ging es dann wieder.
Das ist sehr, sehr sonderbar. Ich glaube, wenn man seinem Arbeitgeber erzählt, ja, ich war jetzt einen Tag nicht da, weil ich hatte eine Lebensmittelvergiftung, dann wissen die, dass man scheiße labert.
Aber ich glaube schon, dass es irgendwie sowas war.
Ja, klar.
Weil, mein Körper war vergiftet, das kann ich sagen. Der hatte auf jeden Fall keinen Bock auf die Sachen.
Der hatte gar keinen Bock. Und bist du irgendwann mal fast eingeschlafen?
Am Set?
Ja.
Nee. Aber ich hatte auch viel zu tun. Ich war in der Set-Aufnahmeleitung tätig. Das heißt, ich bin dafür verantwortlich, dass die Zeiten des Drehplans eingehalten werden.
Ja.
Und dass man sozusagen die Kommunikation zwischen den Departments aufrechterhält, dass jeder weiß, wann man wieder dreht. Also wenn zum Beispiel die Regie sagt, hey, wir brauchen hier noch irgendwie ein anderes Bild, dann sagt die Kamera, okay, dafür brauchen wir 10 Minuten Einrichtungsphase, dann sagt man das dem Licht und dem Ton, das Licht sagt, okay, wir brauchen eh noch 2 Minuten länger und irgendwann ist man dann so, jetzt habt ihr eine Deadline von 5 Minuten, dann muss es stehen, sonst kommen wir in Verzug und Verzug ist immer sehr schlecht.
Ja.
Vor allem, wenn es halt um Tageslicht und Nacht geht, ne? Also wir haben immer angefangen, dass wir meistens in die Dämmerung reingeschossen haben und dann am letzten Tag zum Beispiel wollten wir auch die aufgehende Sonne sozusagen haben.
Ja.
Oder dieses Licht vom Morgens halt.
Ja.
Was man nicht so ultra gut faken kann. Aber es hat sehr gut funktioniert auf jeden Fall.
Geil.
Ja.
Also für so einen Sondereinsatz von Thomas lässt man dann gern auch mal die Folge sausen. Unsere letzte Folge war ja das Special mit der schwulen Filmwoche. Ich hoffe, ihr habt alle reingehört und ich hoffe natürlich, ihr geht alle hin. Also noch einmal die herzliche Werbung. Das wird absolut großartig. Gönnt's euch. Und damit würde ich sagen, starten wir doch mit Business as usual und wir reden endlich wieder ganz privat in Thomas'scher, Dominik'scher Quatschmanier über gute Filme oder hoffentlich gute Filme oder Sachen, die es zu besprechen gibt. Und ich dachte, wir steigen heute mal ein mit, wieder einem Special.
Keinem Film.
Keinem Film, genau. Allerdings ist er auf Letterboxd quasi als Film gewertet.
Ja, aber das ist nur, weil es eine Limited Series ist.
So ist es halt. Ja. Eine Limited Series. Limited Serial.
Serious.
Ein Limited Serial Snape. Auf Netflix. Und wir sind fast schon ein bisschen spät für den Hype, ne? Also merkt man auch, wir sind vielleicht so 2 Wochen zu spät. Ja,
geht schon noch, würde ich sagen.
Geht schon noch gut, ja. Klar. Aber ich habe gesehen, es ist jetzt schon gar nicht mehr die Nummer 1 auf Netflix. Das haben die ja immer so als Promo-Ding. Heute die Nummer 1. Ja,
ist aber auch gekauft.
Ja, ist lächerlich. Auf jeden Fall hat Netflix endlich mal wieder einen rausgehauen und was richtig krass Qualitatives produziert, was meiner Meinung nach nicht so oft passiert. Ich bin auch ein kleiner Hater, glaube ich. Aber jetzt kommen sie um die Ecke mit Adolescence. Und diese Serie, Miniserie, fast schon 4-teiliger Film, hat wirklich sehr hohe Wellen geschlagen. Aufgrund, würde ich sagen, hauptsächlich halt einer sehr detailverliebten, originellen Machart, nämlich, dass jede Folge ein One-Shot ist. Und das hat natürlich Aufmerksamkeit erregt. Und darüber hinaus ein krasses Drehbuch, krasse Darstellerin und einfach ein sehr krasses Thema. Und allein das Thema hat wahrscheinlich gereicht, dass diese Serie heiß diskutiert wurde. Und vor allem so im Schulkontext, vor allem auch in Großbritannien, habe ich gelesen. In Adolescence geht es grob umrissen um einen Schüler, der dann plötzlich in der ersten Folge mehr oder weniger aus heiterem Himmel, so ist zumindest für uns ZuschauerInnen, des Mordes angeklagt wird. Also er soll als 13-jähriger Junge eine Mitschülerin oder halt aus der Parallelklasse, Stufe drunter, weiß nicht mehr genau, soll er umgebracht haben und zwar ziemlich kaltblütig. Und das ist natürlich wahnsinnig unvorstellbar und dann geht's direkt ab und er wird dann mitgenommen auf die Wache und das dann alles in diesem krassen One-Shot und dann kommt er in den Polizeiwagen, alles ist super dramatic, die Eltern rasten aus, fahren ihm hinterher und dann sind sie auf der Polizeiwache, keiner versteht die Welt. Er sagt 5-mal, ich habe überhaupt nichts getan und man ist völlig verwirrt. Und dann nimmt es Fahrt auf und dann ist wirklich, jede dieser 4 Folgen ist quasi ein anderes Szenario. Also in der ersten Folge geht es um die Festnahme und um dieses erste Verhör. In der zweiten Folge sind wir dann an seiner Schule, wo dann die PolizistInnen ermitteln und andere SchülerInnen befragen. In der dritten Folge ist die sozusagen Gefängnispsychologin oder halt Kriminalpsychologin bei ihm und interviewt ihn irgendwie zum 10. Mal oder so. Also wir werden durch einen Zeitsprung dahin geworfen. Und in der letzten Folge geht es nochmal um seine Familie, die ohne ihn versucht, das Erlebte zu verarbeiten. Soweit mal dazu. Natürlich werde ich nicht spoilern, was schon in der ersten Folge irgendwie rauskommt. Und es geht auch noch ein paar Mal hin und her, das kann man auf jeden Fall sagen. Und es ist einfach unglaublich. Ich weiß nicht, hast du es eigentlich gesehen schon?
Nee, ich habe es nicht gesehen, aber ich weiß, dass es ein bisschen so Perlen vor die Säue ist. Weißt du, was ich meine?
Wie meinst du?
Ja, wenn du Leuten auf Netflix halt einen One-Take hinkackst, dann sind sie so, der Messias ist zurückgekehrt.
Liest du, was ich meine?
Ja, es ist halt wirklich, also, ja, okay. Also das ist, ich verstehe, dass es Leute gibt, die noch nie in ihrem Leben sowas experienced haben. Ja. Und ich weiß auch, dass Adolescence nochmal eine Schippe drauflegt mit Kameraübergabe an Drohnen und whatever. Aber ja, okay.
Ja.
Also ich bin gespannt auf die Story, aber allein das One-Take ist jetzt nicht das herausgebende Merkmal für mich. Aber ich verstehe auch, warum das vielleicht manche Leute dann mehr so wahrnehmen.
Ja, ich bin aber gespannt, ob du da deine Meinung vielleicht sogar änderst.
Also ich habe auf jeden Fall mitbekommen bei dem Filmdreh, dass bei Adolescence ist das erste Mal, wenn man andere One-Takes hat wie Victoria oder so, die ja meistens komplett nachts spielen oder nur Indoor, ist es so, dass nie der ISO oder die Belichtung geändert werden musste von der Kamera.
Ja.
Und dann habe ich hier den zweiten Kamera-Assistant, Charlotte Henry Kingsbury aus Oxford, gefragt, wie die das gemacht haben, weil die ja teilweise von Räumen rausgehen ins Tageslicht. Und da gibt es jetzt jemanden, eine Position, normalerweise ist der First Assistant Camera Operator ja die Person, die die Schärfe pult, sozusagen von weiter weg. Das heißt, du hast einen extra Bildschirm mit einem Rad, wo du die Schärfe einstellst, die dann über einen Motor an der Kamera eingestellt wird. Und jetzt gibt es jemanden, der einen ND-Filter zieht. Das heißt, du hast einen variablen ND-Filter, der Licht mehr durchlässt und nicht. Und das ist auch per Funk gesteuert. Dass es gibt jemanden, der nur den Job hat, dass mehr Licht an die Kamera kommt.
Krass.
Und das macht es halt auch so krass.
Ja.
Weil das ist halt so ein genauer Moment. Ne? Du hast einen ewig langen Take. Du musst ja genau in dem Moment, wo die Kamera aus dem Fenster geht, genau im Rahmen musst du schon umändern, weil sonst ist es entweder drin zu dunkel oder draußen zu hell.
Ja, verrückt. Ja, ich habe mir tatsächlich dann vorgestern das Behind the Scenes angeguckt, was es auf YouTube gibt von Netflix. Das ist schon arsche krass. Also es ist einfach unfassbar gut produziert und es steckt sehr viel Arbeit drin. Ich glaube, es ist die zweite, da haben sie 14 Takes gebraucht.
Ja, das
also
ich habe davon auch schon mitbekommen, ich bin echt gespannt.
Ihre Strategie war ja, sie machen 2 Takes pro Tag und haben natürlich aber, wie bei jeder anderen Produktion auch, einen recht strammen Zeitplan und eine klare Vorstellung von, wann hat das gefälligst zu funktionieren und was machen wir, wenn nicht. Und was hängt da alles dran? Also, und auch einmal der Produzent gesagt hat, so, woran lag es denn bei den 14 Takes? Also es ist ja nicht so, wie wir jetzt vielleicht denkt, ah, da hat dann der Schauspieler verkackt und den Text vergessen, sondern das sind ja wirklich also vielschichtige Gründe, warum ein Take nicht ausreichend war. Und es gibt zum Beispiel ein kleines Easter Egg, das macht dann halt einfach Spaß, sich darüber dann noch Gedanken zu machen. In der dritten Folge, in dieser Therapiefolge, gibt es einen Moment, wo der Hauptdarsteller, der auch großartig spielt, auch noch ein tolles Argument, also der den 13-jährigen Angeklagten spielt, der muss in einer Szene gähnen. Und man merkt dann auch in dem Moment, dass es jetzt vielleicht nicht geplant war. Und es kam dann auch in diesem Behind the Scenes, dass die andere Schauspielerin dann einfach direkt improvisiert hat und ihn fragt, ja, am I boring you? Und dann lächelt er auch so. Und es passt aber ein bisschen, weil wir ja sowieso so ein bisschen am Rande des Psychopathen-Verdachts sind. Und dann lächelt er so ein bisschen und redet dann weiter. Aber in dem Behind the Scenes wurde dann tatsächlich aufgeklärt, dass das improvisiert war.
Ja, das ist ja auch immer das Ding. Bei Victoria war ja die Formel, dass sie irgendwie 5 Seiten Drehbuch hatten für 2,5 Stunden Film. Das heißt, die haben halt einfach gesagt, yo, hier sind die Linien, die Lines, die ihr ungefähr können müsst. Und der Rest müsst ihr improvisieren.
Ja.
Weil da ging es halt auch um Kamerawege, die du überbrücken musst. Weißt du, dann, du darfst nicht schneller reden und manchmal musst du dann noch was füllen oder so. Das ist halt das Krasse auch.
Super krass,
dass du das irgendwie so vermittelst, dass es natürlich rüberkommt und gleichzeitig die Wege der Kamera und so einhält. Das ist komplett krank.
Ja, aber zu dem Punkt jetzt zurück, den du ja angesprochen hast, so für dich reicht es jetzt ja nicht, dass jetzt alle einfach sagen, boah, ist ein One-Take und deswegen ist es jetzt der Hammer. Und so ist es eben meiner Meinung nach auch nicht und ich glaube auch vieler Meinungen nach. Es ist wirklich einfach eine großartige Story und es ist eine tolle Entscheidung vor allem. Also du merkst es ja dann, wenn du es guckst, es sind 4 bewusste Zeitpunktentscheidungen, diese 4 Folgen, weil alle sind ja dann eben One-Shot. Das heißt, die mussten sich ja vor allem Gedanken machen, wir erzählen hier eine sehr komplexe Story, dass ein Jugendlicher scheinbar etwas absolut unvorstellbar Schlimmes getan hat. Dann ist die Frage, warum hat er das getan? Also das hat der Regisseur auch toll gesagt, dass hier ist kein Who done it, sondern ein Why done it.
Okay, ja.
Und diese Details so zu erzählen und vor allem, was mich total gebrochen hat, dass dann die letzte Folge, dass sie sich da entschieden haben, nicht für diesen Thriller-Aspekt zu gehen und nochmal irgendwie das Gerichtsverfahren aufzurollen, in der Hoffnung, die Leute damit teasen zu können, oh, war es vielleicht doch nicht, war es doch, was passiert? Nein, die letzte Folge, so das kann ich ja im Prinzip spoilern, ist einfach nur die Family von ihm. Und das ist so eine arschgeile Entscheidung, weil es einfach nur emotional zeigt, was passiert denn eigentlich mit einer Familie, die damit dealen muss, dass scheinbar ihr Sohn sowas unvorstellbar Schlimmes getan hat, obwohl sie sich ja irgendwie sagen wollen, wir waren doch jetzt keine scheiß Eltern, wir haben doch jetzt nichts irgendwie offensichtlich verkackt oder eben doch. Also die sind so emotional aufgeladen, die Eltern sind fassungslos und müssen irgendwie weitermachen, weil sie haben, also es gibt auch noch eine Tochter, für die sie auch noch da sein müssen, also sie können jetzt ja nicht sich einfach gehen lassen. Und es ist so krass gespielt, es ist wirklich der Wahnsinn. Also ich war komplett hooked, ich war nämlich skeptisch, also ich habe es irgendwie so ein bisschen gemieden. Also erstens hatte ich Angst, dass es mich irgendwie emotional, dass ich da gerade nicht in einer guten Situation für bin, dass es mir zu tough ist. Zweitens war ich auch so ein bisschen, irgendwie so ein Netflix-overhyped-Ding. Und dann habe ich es doch angefangen und ich war so fucking hooked, ohne Witz.
Ja, nice. Also ich werde es auf jeden Fall noch gucken. Meine Freundin hat schon gesehen und alle, die da im Set waren, haben es gefühlt auch gesehen.
Ja.
Aber ich bin auch nicht so der Ultra-Serien-Head gerade.
Ja, ich auch nicht. Aber hast du irgendjemanden kennengelernt, der es nicht geil fand?
Nee.
Also es sind wirklich alle, also ich habe keine einzige Letterboxd-Review gesehen unter 4,5 Sterne, so in meinem Dunstkreis. Ja,
schon krass, ne?
Es ist schon richtig heftig, was das mit Menschen macht. Und noch kurz eben, wie das jetzt auch an Schulen diskutiert wird, weil es geht dann vor allem in der zweiten Folge halt sehr krass um diese Incel-Thematik und war es jetzt ein Mord aus Frauenhass, werden da die Jungs in der Schule irgendwie, sind die da anfällig für, was gibt's da für Strukturen und da geht's halt richtig zur Sache. Also wenn dann halt so die Hintergründe aufgerollt werden, so wie kann denn sowas passieren, ist da was faul, ist es ein systemisches Problem dort jetzt speziell an der Schule, wie konnte es dazu kommen, also eben dieses Why done it, dieser Effekt, das hat mich schon echt umgehauen. Ich glaube, das hat den Leuten jetzt auch wirklich so, hat das einen Nerv getroffen, von dem man noch gar nicht wusste, dass der so getroffen werden kann. Weil man immer nur gewohnt ist, dass es halt Thriller gibt, wo halt die Frage ist, wer hat's gemacht und wie. Und nicht weniger dieses Warum und was soll das alles und was hängt da alles mit dran. Ist schon richtig heftig, deswegen von mir riesige Empfehlung. Und wer mich kennt, weiß, ich bin kleiner Netflix-Hater, deswegen würde ich sagen, das heißt nochmal Das ist nochmal ein doppeltes Argument. Ja,
es gibt wenige gute Sachen, ne?
Ja, also das ist wirklich einfach großartig. Und da sage ich Chapeau und bitte mehr davon. Also großes, großes Lob. Könnt ihr gucken, wenn ihr Netflix habt. Oder ihr klaut's von dem Account von eurem Bruder oder so.
Ja, genau. Ihr müsst einfach nur, ihr müsst ja nicht piraten, aber von jemand anderem.
So.
Bei mir war lustig, ich hatte davon schon mal in einem anderen Podcast gehört, wo sie auch gemeint haben, dass es in der Serie so einen Moment gibt, wo gefragt wird, wann wurde denn festgenommen? Und dann sagen die so, ja, vor 25 Minuten. Und da ich das ein One-Take ist, ist halt genau 25 Minuten her.
Ja.
Und dann hatte ich das zweite Mal gehört, als ich eben auf dem Weg im Zug nach Berlin war. Und ich glaube, unabhängig davon wollte ich schon immer einen Film sehen, der 2021 für den BAFTA nominiert war, glaube ich, oder 2022, der relativ groß war. Und zwar, also ein britischer Film, Boiling Point heißt der. Und hauptsächlich deswegen, weil es ein Kochfilm ist. Also so Haute Cuisine-mäßig, bisschen The Bear-mäßig, aber halt auch als One-Take. Und mir ist dann im Nachhinein aufgefallen, okay, es ist der gleiche Regisseur wie von The Lessons. Boiling Point war eigentlich ein Kurzfilm, wurde dann als Langfilm gemacht und anschließend sozusagen die Story danach nochmal als eine Exclusive Series noch rausgebracht, die, glaube ich, auch alles One-Take sind. Und da geht's um einen Koch, der sich so ein bisschen in der Schwebe befindet, weil er wenig Zeit hat für seine Familie. Also dieses übliche Ding, ne? Er hat ein Kind, hat keine Zeit für sein Kind, keine Zeit für seine Frau. Die beiden leben auch schon getrennt. Er hat nicht viel Geld, nimmt Drogen, konsumiert sehr viel Alkohol und muss halt gleichzeitig dem Stress von der Open Kitchen sozusagen entgegenwirken. Das heißt, die Gäste haben jederzeit die Möglichkeit, in den Kochprozess zu schauen. Und ist dann ganz, ganz gut inszeniert, denn obwohl man ja beim One-Take wirklich immer wieder den Moment hat, dass die Emotionen und sowas von vielen Charakteren zurückbleiben, schaffen die es irgendwie hier, Figuren vorzustellen, deren Ziele, Wünsche, Bedürfnisse klarzumachen und die auch über den Film beizubehalten. Das ist entweder durch den Raum des Restaurants gegeben, weil die sich halt natürlich auch sehr viel bewegen, aber es funktioniert einfach sehr, sehr gut. Das ist irgendwie komisch gewesen. Also, und deswegen hat er mir auch so extrem gefallen. Also, sehr filigran erzählte Figuren. Das merkt man oft bei anderen One-Takern, dass dann manche Nebenfiguren so ein bisschen runterfallen, weil du halt einfach keine Zeit hast, die irgendwie in Side-Stories so ein bisschen zu erklären. Hier war das nicht der Fall und die Hauptfigur und die Nebenfigur eben sind dann auch nochmal Teil von der Serie. Also kann ich auch nur empfehlen, ist, glaube ich, gerade nur zu kaufen bei Prime. Das heißt, leider nicht zum Leihen oder so, aber ich glaube auch für einen relativ guten Preis, ich glaube 2 Euro kann man den kaufen. Ja, ist halt super digital. Ja. Ist wirklich nice und hat wieder mal gezeigt, wie krass Kochfilme einfach sind und wie viel Power dahinter sein kann.
Wir brauchen immer noch unsere Special-Folge über Kochfilme.
Über Kochfilme, ja. Ich finde halt auch krass so, ich denke dann immer drüber nach, wie heftig so diese Food-Dresser sind und sowas. Also es gibt ja wirklich dann ganze Jobs am Set, die so Sachen da vorbereiten. Und gerade bei so One-Takes muss es ja wirklich alles passen in der Hinsicht. Also, dass da nichts scheiße aussieht, ist... ist verrückt eigentlich.
Das ist wirklich verrückt, stimmt. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
Genau, der Regisseur ist auf jeden Fall Philip Barantini, der, glaube ich, ein bisschen ein Fable für One-Takes hat, wenn man das mal so sagt. Oder halt ein renommierter One-Taker ist zumindest. Das heißt, wenn man jemanden braucht, kann man den ranholen. Vielleicht hat Netflix das auch deswegen gemacht, dass sie gesagt haben, jo, wir hätten gerne eine One-Take-Produktion. Wen haben wir denn da? Und dann, Adolescence ist ja auch eine britische Produktion. Ja. Man hat mit Boiling Point auch eben dieses britische. Ja, und natürlich ist immer so diese Kamerachoreografie, die bei sowas halt einfach funktionieren muss. Und das hat auch einfach sehr gut funktioniert. Also ich bin da wirklich, ich habe den halt im Zug geguckt, aber ich wurde komplett abgeholt. Der hat sich komplett durchgezogen. Ich glaube, der ist auch gar nicht so lang, 90 Minuten oder so. Was wirklich nicht 95 Minuten, was wirklich nicht so lang ist. Aber halt für einen One-Take fühlt sich dann doch schon lang an, wenn man lange die Charaktere begleitet.
Ja.
Ja. Also große Empfehlung.
Heißt, wir haben heute der richtigen
One-Taker.
One-Taker-Regie-Hype.
Ja.
Also, du weißt ja, vor einer Woche kannte ich seinen Namen noch nicht mal.
Ja, und ich finde es halt wirklich random, dass es dass es dann das, dass er ja. der gleiche ist. Also manchmal hat man so einen Moment, wo man irgendwie zwei Connections gleichzeitig findet, ne?
Ja, und jetzt bin ich halt mal gespannt, weil Adolescence hat ja jetzt eine Power, diese Leute noch mal mehr zu Stars zu machen. Also Star im Sinn von dafür zu sorgen, dass die in nächster Zeit auch immer sehr gute Jobs kriegen. Und deswegen ist es natürlich vor allem spannend, was macht er als nächstes? Weil jetzt hat er halt einen Hit. So.
Ja,
also bei Boiling Point, okay, guter Film anscheinend. War jetzt ja aber, also nichts mit diesem Hype zu tun, den Adolescence jetzt hat.
Nee, niemals. Aber das ist auch einfach, weil er halt international nicht vertrieben wurde, ne? Das muss man halt auch sagen. Der hat schon in der Bubble, der Filmbubble hat er schon Aufsehen erregt, aber ja.
Aber jetzt natürlich die Frage, ob da nochmal eine ganz große Tür aufgeht.
Ja, ich bin mal gespannt. Das ist insgesamt gerade ein bisschen ein Ding, dass viele Projekte auf der Kippe stehen. Ich habe gestern gelesen, dass Batman 2 scheinbar Robert Pattinson hat vielleicht im Drehzeitraum keine Zeit zu drehen.
What?
Und dann hat Matt Reeves jetzt gesagt, ja okay, dann steppe ich weg. Also dann passt es und dann wird Warner Brothers das auch einstellen. Das heißt, die Chance ist gerade höher, dass wir die Batman-Trilogie nicht mehr bekommen, leider.
Ach, krass.
Aber jetzt mal sehen. Vielleicht rafft sich der Robert ja auch.
Ja.
Soll mal aufhören hier mit seinen
mit
seinen Lighthouse und Tenet und so.
Das soll mal jetzt mal ein bisschen langsam machen mit seinem Indie-Scheiß
da.
Wir brauchen Batman. Ja. Ja, der Robert wird schon wissen, was er macht.
Glaube ich schon, ja.
Ich glaube, ich traue dem gerade alles zu.
Aber Batman bitte, ja. Okay, Dominik, was hast denn du gesehen, wenn wir jetzt schon mal von diesen ganzen Streamern
Ja, jetzt kommen wir endlich mal wieder zum Big
Back
One.
Back to the Big Screen.
Back to the Big Screen. Ich war im Kino diese Woche natürlich auch. Wir lassen euch doch nicht im Stich. Hier kommt die große Rezension der Woche, was das Kino angeht. Ich war in Sinners, oder? Und nun werden wir das Thema einmal mehr aufrollen, Thomas. Zu Deutsch? Blood and Sinners.
Aber gibt schon Sinn, würdest du sagen?
Oh, weiß ich ja nicht.
Damit man Deutsche da ein bisschen besser ranführt.
Ja gut, aber was soll denn das? Also es ist wieder so lächerlich und es war wirklich im Kino auch wieder so ein kleiner, der Film geht so arschgeil los, ich komme ja gleich dazu. Und dann kommt der Title und da steht halt Sinners auf so einem Holzbrett eingeritzt, so in der Title Card. Und drunter kommt der große deutsche Untertitel Blood and Sinners. Und
aber so mit Untertiteln reingeballert?
Nee, halt einfach nur die normalen hässlichen Untertitel.
Das meine ich.
Ja,
das
genau.
Einfach mit der normalen Untertitel-Font und so wurde nochmal Blood and Sinners
reingeschrieben. Blood and Sinners stand da.
Warum wird das eigentlich immer gemacht?
Und da war dann wirklich, das war dann schon der erste Moment, da haben dann auch so ein paar Leute hinter mir haben geschmunzelt. Und ich war auch so ein bisschen so, also warum denn? Sinners ist so ein guter Titel, was hat man denn gegen Sinners? So, das ist doch kurz, das ist sexy, das läuft doch. Also, wenn ich sage, hey, wir gehen heute ins Kino, welcher Film? Sinners mit Michael B. Jordan. Ja, geil. Also warum denn Blood and Sinners? Gut, das Blood, klar, ist auch schon wieder ein guter Halbspoiler.
Ich glaube, dass das wirklich, dass sie das da wollten sie drauf raus.
Ja, aber es ist
doch um das klar zu machen. Ne?
Naja, okay, deutscher Kinoverleih, ich hinterfrage es
deutscher
nicht
mehr. Deutscher Kinoverleih, Leckeier.
Thomas
ist es raus.
Thomas hat keinen Bock mehr. Okay, egal, Sinners, dabei bleibe ich jetzt. Der Film heißt ab jetzt Sinners.
Sinners.
Und wenn ihr an der Kinokasse sagt, zweimal Sinners bitte, dann wissen die auch, was los ist. So, das ist wie wenn du sagst, dreimal den Wes bitte. Auf jeden Fall.
Bald ist es soweit.
Sinners ist der neue Film von Ryan Coogler, der sich einen ordentlichen Namen gemacht hat als Regisseur, der es schafft, sag ich mal, schon mainstreamiges Popcorn-Action-Kino zu zeigen, aber immer mit einem krassen Black-Culture-Impact. Also dass ihm dann auch wirklich, dass er Lobeshymnen dafür erfährt, dass er geile Stories über Black History oder sogar Black Superhero Culture erzählt, wie eben Black Panther. Er hat den Creed-Film gemacht mit Michael B. Jordan. Übrigens hatte das Michael B. Jordan-Abo.
Ja, also, er hat ja bei Black Panther ist ja Michael B. Jordan
auch dabei. Genau, Black Panther ist Michael Jordan dabei, Sinners Michael B. Jordan dabei.
Und das Creed. Muss man wirklich sagen, Black Panther ist ein verdammt guter Film.
Ja, Wahnsinn.
Also das ist wirklich insane. Auch der erste Marvel-Film, der einen Oscar geholt hat, ne?
Ist es so?
Ja.
Krass.
Kein Wunder auch.
Ja. Dann Fruitvale Station war auch schon mit Michael B. Jordan. Also der hat wirklich, also das ist eine absolute Kollabo des Jahrtausends. Und die beiden haben es wieder getan. Und in Sinners spielt Michael B. Jordan sogar eine Doppelrolle, denn er spielt zwei Zwillinge. Und das kann ich gleich mal vorausschicken, ist so überkrass geil. Und ich finde Michael B. Jordan, da will ich einen kurzen Abstecher rüber machen, das habe ich mit einer Freundin besprochen die Tage, der ist für mich so der eine Schauspieler, der Filme macht, die mich oft jetzt nicht so abholen. Also zum Beispiel, weißt du, wenn jetzt Creed rauskam, war ich nicht so, oh geil, muss ich sehen. Irgendwie so, also es ist halt einfach nicht mein Film. Oder ich bin ja auch nicht so der Action-Typ. Ja,
Creed war auch ein sehr guter Film.
Ja, also,
aber zumindest der erste war
genau. Ja,
wirklich, wirklich gut.
Das ist ja das Ding. Also alle Ryan Coogler-Filme wurden ja gelobt, dass das gute Filme sind. Aber es ist natürlich Material, wo ich jetzt im ersten Moment jetzt nicht so hyped bin, weil ich einfach kein Action- oder Superhero-Fan bin. Und Michael B. Jordan spielt ja viel so Zeug. Und ich glaube aber, er ist, also ich habe sowas gesagt wie, er ist der beste Schauspieler, der nicht meine Filme macht, weißt du? Ja. Also wenn ich so meine Lieblingsschauspieler aufzähle, dann komme ich nicht auf ihn, weil er halt nicht diese Filme macht, die ich so liebe. Aber leck mich am Arsch, kann der gut spielen. Es ist so authentisch, egal was der Typ macht. Und er kann halt gut, ich meine, er hat die Statur, um halt einfach ein krasser, larger-than-life-Action-Typ zu sein. Er hat aber auch diese Emotionen, eine wirklich heartfelt Performance abzugeben. Und der Typ, der zieht mich in seinen Bann. Das ist unglaublich. Dazu ist er noch arsche hot. Das aber nur mal so nebenbei. Aber ich bin einfach völlig fassungslos, wie gut dieser Typ spielen kann. Und ich hoffe, weil ich jetzt mal das da hinstellen würde, dass solche Filme jemals jetzt irgendwie ein Schauspiel-Oscar eine Chance hätten. Das glaube ich nicht. Aber ich hoffe einfach, dass Michael B. Jordan irgendwann mal die Möglichkeit kriegt, weißt du, dann halt mal so ein Oscar-Baiting-Film zu machen. Irgendwie so ein Biopic über irgendwie.
Ich glaube schon, und ich glaube auch, dass Ryan Coogler den inszenieren wird.
Das könnte
also, weil sein, der wird ja auch so voll als, also ich habe so ein paar Interviews gesehen, wo Leute halt gemeint haben, dass Ryan Coogler einfach auch die Black-Community sehr repräsentiert und sehr gut darstellt.
Ja.
Und das ist, ich glaube schon, dass das vielleicht nächstes oder übernächstes Jahr wird da was droppen.
Ja.
Was richtig heftig ist. Ich habe also das Gefühl, dass Michael B. Jordan mir manchmal noch in so einem Quentin Tarantino-Film gefehlt hat.
Oh,
ich habe das Gefühl, dass der schon auch stark bei sowas sein könnte.
Ja.
Und wenn er dann wirklich mal so eine diepe Rolle kriegt, also klar, ich meine, da sind schon auch diepere Rollen dabei. Creed hat er tatsächlich sehr gut gemacht.
Aber er macht es immer gut, er macht es immer richtig gut und jetzt wünsche ich ihm halt einfach mal noch so eine Performance, die dann halt so typischerweise dann diese Recognition kriegt, weil ich gönn's dem wahnsinnig. Und hier spielt er auch wieder groß auf, spielt eben zwei Rollen gleichzeitig, die auch wirklich so subtil auseinandergehen, weil einer dieser beiden Zwillinge ist mehr so der Aufpasser von den beiden, würde ich sagen, der so ein bisschen mehr Verantwortungsgefühl hat und dadurch kriegt er eine ganz andere emotionale Note. Der andere ist halt ein bisschen mehr so der naivere Lebemann, hat aber so vielleicht so ein bisschen auch die bessere Intuition, gerade in ihrer geschäftlichen, in ihren Vorhaben. Und das ist so interessant. Dazu kommt ein ganz toller Supporting-Cast mit Miles Caton als Sammy, der unglaublich wichtig wird. Ist eigentlich nicht mal Supporting-Actor, der ist eigentlich eine dritte Hauptperson. Wir haben Hailee Steinfeld als Mary, die auch wahnsinnig unter die Haut geht. Also die hatte ich davor gar nicht so richtig auf dem Schirm als krasse Schauspielerin. Ich habe aber auch irgendwie nie so richtig was mit ihr gesehen, glaube ich.
Ja, ich glaube, die meisten kennen sie nur als Voice aus Amazing Spider-Man. Nicht Amazing. Aus den Spider-Verse-Filmen. Genau, genau. Ja, die spricht Gwen.
Ja, dann Jack O'Connell. Seine Rolle möchte ich nicht verraten, was er spielt, aber ist großartig. Delroy Lindo, Omar Benson Miller, es ist alles so, so krass. Wonmi Mosaku spielt die Frau des einen Zwillings, die so ein bisschen das Wissen über gewisse okkulte Dinge hat und so ein bisschen, ja, also irgendjemand bezeichnet sie böserweise mal als Hexe und sie hat so ein bisschen so die ganzen mysterious Knowledge, die hat sie. Und damit spielt der Film auch. Und es ist so, also ich tue mich, glaube ich, wahnsinnig schwer, da überhaupt in die Review reinzugehen, weil das Thema des Films ist so originell und so krass und da muss man so aufpassen, euch jetzt nicht zu viel zu verraten, weil da auch die Trailer, glaube ich, ganz knapp dran vorbeischlittern, da zu viel zu verraten. Wir haben einfach einen krassen Film über diese Zeit, also spielt ja vor allem in den 1930ern in den Südstaaten. Wir haben diese krasse politische Komponente, dass die beiden Zwillinge, und das erfahren wir ja nur am Anfang des Films, dass die gerade eben in Chicago waren für ein paar Jahre und jetzt zurückgekommen sind. Und man kriegt dann so ein krasses Gefühl für diesen Unterschied, dass die ganzen schwarzen Menschen in den Südstaaten alle so sind, boah, ihr wart ja in Chicago, warum zur Hölle seid ihr wieder zurückgekommen? Weil im Norden da, also man hört hier ja im Norden, da dürfen Schwarze jetzt alles und das ist ganz toll.
Ja, man muss halt doch erzählen, dass kurz vor 1930 kam ja der Film Birth of a Nation raus, der ja den Ku Klux Klan zurückgebracht hat in den Südstaaten. Und die haben sich dann dafür eingesetzt, also diese Rassenrechte, wie sie genannt wurden, die damals dann eingeführt wurden, dass Schwarze nicht im Bus sitzen dürfen und so, kamen nur wieder dadurch.
Ja.
Und das war kurz danach, also von diesen, also die 1930er sind crazy in Südstaaten.
Absolut.
Weil die hatten eigentlich schon Freedom, relativ viel. Und dann wurde es aber wieder rückgängig gemacht.
Ja. Ja. Und der Norden wurde halt gesehen als, oh, da, das ist jetzt
Paradise,
das Paradise, ja. da können wir jetzt ja hin. Und die beiden mächtigen Brüder kommen zurück, haben irgendwie arsche viel Geld und keiner weiß so richtig, was sie abgezogen haben.
Okay.
Und sind halt Gangster, aber halt auch irgendwie Helden für die anderen. Und alle fragen immer so, was macht ihr denn hier und warum wollt ihr jetzt nochmal neu anfangen? Und das bringt auch so einen sehr mysteriösen Faktor mit rein. Und dann muss man jetzt erstmal sagen, sieht der Film einfach so ultra gut aus. Und er klingt gut und das ist halt einfach Ryan Coogler, also Chefskiss. Das ist so eine krass gute Regie und ein Ultra-Team. Die Kameras, der Wahnsinn, das Color-Grading, die komplette Inszenierung, die Entscheidungen, die da getroffen werden. Und wie gesagt, nicht nur der Soundtrack, sondern eben das Soundmixing. Also, dass du es wirklich mal erfährst, was das für ein krasses Achievement ist, weil da wird ganz viel damit gespielt, dass zum Beispiel der Charakter Sammy spielt was auf seiner Gitarre, während die auf dem Wagen rumfahren. Und dann kommt aber durch den Soundtrack halt noch so ein Trap-Beat drunter gemischt. Und dann hast du noch so ein bisschen Geschrei im Hintergrund. Und dieses Soundscaping, was da wirklich gemacht wird, das ist das allein ist eine krasse Kinoerfahrung. Also das war so ein Film, wo ich nach einer halben Stunde entschieden habe, der kann jetzt machen, was er will. Der ist bei mir ganz nah an den 5 Sternen. Also okay, weil das krass. Halt einfach so fucking gut ist.
Was hast du denn? Du hast ihn noch nicht bewertet.
Ich habe ihn noch nicht bewertet, das mache ich tatsächlich später. Ich habe mich echt gefreut, hier nochmal einfach ein bisschen was von der Seele zu reden. Und dann, klar, der Film, ich glaube, es wissen mittlerweile auch alle, der Film schlägt dann im letzten Drittel nochmal eine andere Richtung ein. Und ja, er schlägt auch eine Richtung ein, die auf eine fantastischere Ebene geht. Und da verliert der Film Leute. Und es gab schon auch im Kino, es war ein voller Kinosaal jetzt am Sonntagabend. Und ich habe schon auch gemerkt, ein paar Leute waren dann eher so am Schmunzeln oder waren so, also weißt du, konnten es nicht, haben es vielleicht nicht so fassen, krass aufgenommen. Und dann dachte ich mir halt also irgendwie so, ja Leute, aber jetzt mach doch mal auf, weißt du, also ist doch scheißegal.
Man muss auch sagen, es ist jetzt nicht sowas wie bei Indiana Jones 5, wo sie mit dem Rad der Zeiten ins antike Griechenland zurückreisen und dort mit Bombern gegen die Galeeren der Römer kämpfen. Das kann man vielleicht sagen.
Nein,
also, es ist nicht komplett abgedreht.
Nein, es ist eine fantasievolle Ebene, die doch aber völlig, wenn man auch nur ein bisschen zugehört hat, weil der Film macht es ja clever, das ist so gut erzählt, auch am Anfang mit dem Voice-Over. Man merkt doch, dass es eine clevere Symbolik hat und dass die das ja nicht einfach random gemacht haben. Ist ja nicht so, da kommen jetzt plötzlich irgendwelche Zombies und und jetzt geht alles sideways. Ja. Sondern das, was da passiert, was manche Leute rauswirft, ist meiner Meinung nach absolut clever. Also ja, es ist far out, es ist irgendwie ein bisschen weird kurz, aber es ist so geil und wir sind danach so aus dem Kino und haben so viel drüber diskutiert und es hat so Bock gemacht und ich war so, ja Mann. Und jetzt kommt natürlich auch zum Teil, wo ich mich entschieden habe, ich möchte jetzt glaube ich nicht so stark in die Philosophie des Films reingehen, einfach weil ich es ein bisschen unangemessen finde, weil ich halt weiß bin. Also es geht in diesem Film ganz krass um Black Culture, um Black History. Und man sieht, man kann sich ja überall durchlesen, dass dieser Film frenetisch gefeiert wird und Ryan Coogler absolut gefeiert wird, wie du ja gesagt hast, dass er einfach vielleicht gerade der Best Representer ist in Hollywood und sich die Black Community von ihm gut repräsentiert fühlt. Und dieser Film hat so viel Kultur, so viel, man weiß gar nicht, wie man es sagen soll. Also da steckt so viel Herz drin, was man jetzt, glaube ich, hier als weißer Typ, der einen Filmpodcast macht, auch gar nicht so groß aufrollen darf. Weil ich kann zwar wiedergeben, was ich glaube, was daran jetzt so geil ist oder was ich gelesen habe, aber ist ja Quatsch. Ja, ist also dann lest euch lieber die Reviews durch von Menschen, die Ahnung davon haben.
Ja.
Und ich kann einfach nur sagen, ich stelle mich dahinter und sage, das ist so geil. Und ich als weiße Person, die keine Ahnung von diesem Leid hat, was da ja logischerweise auch miterzählt wird und keine Ahnung von diesem wirklichen kulturellen Erleben hat, war einfach im Sitz und dachte sich so, Alter, wow, so also mega, mega krass. Und deswegen sage ich ja trotzdem, es ist ja jetzt nicht die Konsequenz, dass man sagt, okay, weiße Leute haben mit diesem Film jetzt irgendwie nichts, also können zu diesem Film jetzt nichts sagen oder für die ist es nicht, sondern es ist einfach eine unglaublich krasse Filmerfahrung, sich da reinzusetzen, das anzugucken, das mitzuerleben und dann halt ein Gespür dafür zu kriegen, okay, krass, so wird es erzählt und es wird offensichtlich als tolle Repräsentation und als tolles Empowerment und als geile und unter dem Strich, wenn man das ganze Philosophieren mal weglässt, halt auch einfach nur ein arschgeil inszenierter Action, Drama, Period Piece, alles auf einmal.
Ja, ich bin gespannt. Joyride. Ich werde den auf jeden Fall die Woche noch gucken, glaube ich.
Also, ja, ich habe nur geile Reviews gelesen und die paar schlechteren Reviews, die ich gelesen habe, waren halt von Leuten, die einfach nur meinten, ja, ich fand halt den letzten Teil scheiße.
Ja, ist aber auch fair. Ich meine,
und irgendwie so, ja, okay.
Abholt, ist
ja
auch,
okay. Genau, ist ja fair. Ich finde es trotzdem ein bisschen schade, aber das haben auch viele, ich glaube, ein guter Bekannter von uns hat das auch in seiner Review sehr gut geschrieben. Also ja, ihn hat es rausgeworfen, aber er sagt trotzdem, Weltklasse-Film, so, weil er trotzdem dann noch trennen konnte, so, das ist halt einfach unfassbar gut inszeniert und das ist alles toll, so, nur, dass ihn dieser eine Storypoint dann halt doch rausgeworfen hat. Aber ich war völlig angezündet und ich glaube, die meisten im Kino auch und es hat so Spaß gemacht. Der Film geht auch lang, ich weiß gerade gar nicht, was die Länge ist. Ich guck mal, ob ich, 138 Minuten.
Oh ja, tatsächlich
lang. Und der hat sich angefühlt wie
5 Minuten.
Ja, also wirklich eine Stunde und ein bisschen. Es war so arschegeil. Michael B. Jordan hat mich komplett gefesselt. Der ganze Supporting Cast auch. Und nochmal, also die Mucke und der Vibe einfach. Es ist so krass. Also es ist halt, und das ist ein Kinofilm. Ein absoluter Kinofilm. Ja. Also den zu Hause auf dem Laptop zu gucken, wäre völlige Verschwendung. Wäre
vergeudet.
Ihr müsst da rein und von mir ist es eine riesen, riesen, riesen Empfehlung. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal, weißt du, dass ich richtig nervös werde beim drüber reden.
Ja,
also ich weiß nicht, wann mich ein Film das letzte Mal so, ja, wirklich angezündet hat. Das wäre ein tolles Wort, wenn man den Film gesehen hat. Und da steckt so viel drin und ich muss wirklich sagen, kompletter Respekt an Ryan Coogler. Und ich finde, das ist so ein Film, weißt du, der wird jetzt bei der Award-Season, wird der, glaube ich, völlig außen vor gelassen, weil es halt so ein Summer-Action-Ding ist. Aber der hätte meiner Meinung nach auch wirklich eine krasse Preis-Recognition verdient oder zumindest halt Nominierung, um klarzumachen, dass das echt eine krasse Leistung ist, so,
okay,
was da gemacht wurde. Das ist Sinners, Leute. Also ich bin ganz aufgebracht von diesem Film.
Ich bin gespannt auf jeden Fall.
Ja. Wann guckst du den an?
Ich habe jetzt erstmal viel Arbeit mit der schwulen Filmwoche. Irgendwann, wenn ich früher nach Hause gehen kann, mal an den Tagen, denke ich. Da läuft ja noch täglich in der Original mit Untertiteln. Ja,
ist auch schön, eine schöne Entscheidung, dass der bei uns im Kino auch nur in
Original mit Untertiteln
läuft. Das finde ich sehr, 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 sehr gut.
Ich würde euch noch gerne zwei Filme ans Herz legen, die ich gesehen habe. Und zwar einmal, fangen wir mit dem kürzeren an, in der ARD-Mediathek. Der hat den Deutschen Kurzfilmpreis gewonnen. Und ich bin damit aufmerksam geworden, weil, wie gesagt, ich habe in Berlin da gearbeitet und einer meiner guten Kumpels, der mich da rangeholt hat, der ist der Produzent von diesem Film. Und die haben für ihr Casting jemanden gesucht und haben dann über den Film Melodies of Barking Dogs sind sie auf Elias Maria Burkhardt gestoßen, der dann jetzt in der Produktion, die wir gemacht haben, auch eine der beiden Rollen gespielt hat. Und in Melodies of Barking Dogs geht eigentlich um so eine junge Freundesgruppe, die auf dem Land leben und jeden Abend in so einem Vereinsheim verbringen, wo irgendwie alte Leute Promille-Pop hören und alte, weißt du, so Italo-Schlager, so Eros Ramazzotti-Stuff und halt da tanzen und sich einen reinlernen. Und er ist so ein bisschen, es gibt so einen Dominanteren in der Gruppe und da entsteht so eine sehr starke homoerotische Situation und das Ganze eskaliert so ein bisschen. Und den kann ich euch sehr empfehlen. Wie gesagt, hat den Deutschen Kurzfilmpreis gewonnen, wurde von SWR für Arte produziert, glaube ich, und läuft auf jeden Fall in der ARD-Mediathek. Also den kann man sich auf jeden Fall mal reinziehen. Der geht nur 9 Minuten und ist wirklich wunderschön inszeniert. Und der andere, den vielleicht auch manche kennen, von Claire Denis, einer ganz großen französischen Drehbuchautorin und Regisseurin, Beau Travail. Der heißt im Deutschen, hat er den Namen Der Fremdenlegionär. Und in dem geht es eben um einen Fremdenlegionär in Ostafrika, der sich eben an diese Fremdenlegionszeit erinnert, die halt viel mit Leibesarbeit zu tun hatte. Also sie bauen da Straßen und machen halt extrem viele so Feldübungen und sowas. Und es war eigentlich eine schöne Zeit. Die haben das immer genossen, bis zu dem Moment, wo ein neuer, junger Fremdenlegionär eben zu dieser Legion dazustößt, der so ein bisschen das Gefühl von Eifersucht in dem Älteren auslöst. Und in der Beschreibung steht, es wird so ein bisschen als Saat in seinem Kopf gesetzt, also die Saat der Eifersucht. Es erblüht dann in seinem Kopf sozusagen zu einem Baum der Eifersucht und er versucht es irgendwie zu verhindern, dass er nicht mehr der Liebling ist. Auch eher so eine homoerotische Geschichte und wunderschön inszeniert mit Bildern, die man heute wahrscheinlich nie wieder einfangen könnte. Also da sind Bilder auf Salzseen in Ostafrika, an der Grenze zu Äthiopien. unnormal. Also wirklich unnormal. Muss man auf jeden Fall, also der ist so ein bisschen träumerisch auch, ein bisschen so wie bei Queer, so am Anfang, sehr warm und viel Shaky Cam, wird dann aber immer stabiler. Also den kann ich euch auch sehr empfehlen. Konnte ich auch gar nicht bewerten. Ich konnte dem Film keine Wertung geben, weil der hat mich irgendwie umgehauen. Der war einfach gut. Ja. Und sonst war es das erstmal, was ich gesehen habe. Aber es kommen jetzt ja auch wieder was auf uns zu. Mhm. Und zwar hat A24 einen Kinderfilm rausgebracht. The Legend of Ochi. Der sieht super cool aus. Und fucking Master of Disaster, Willem Dafoe spielt damit.
Ach was.
Und da freue ich mich drauf.
Geil.
Ja, Legend of Ochi startet am Donnerstag bei uns.
Und Ende Mai haben wir endlich The Phoenician Scheme
von Wes Anderson. Scheme. Dann haben wir Mission Impossible 8.
Yo.
Ja,
Part 2. Stimmt, ich wollte noch einen Mission Impossible Marathon machen.
Ja, also Dominik, es ist wirklich krass, die Filme werden immer besser. Ja, also der letzte Mission Impossible war wirklich ein extrem guter Film. Einfach ein guter Actionfilm, so nichts krasses, irgendwie emotional oder sonst was, aber einfach ein guter Actionfilm.
Ja, ich meine, die ersten paar waren ja auch legendär. Ja.
Und mal sehen, ob wir den Tom Hanks noch lange haben, wenn jetzt dann der...
Tom Cruise meinst
du? Tom Cruise.
Tom Hanks in Mission Impossible. Hey, I'm Forrest Gump. Hey,
okay. Nee, ob wir den noch lange haben, wenn dann der Action-Stunt-Oscar vergeben wird, wird er, glaube ich, an sein Limit gehen.
Ja,
da sagt er so, wir reißen den Burj Khalifa aus dem Boden und ihr schießt ihn mit 400 km/h in meine Augen. Weißt du, sowas zieht er dann durch.
Ja, ich sehe
schon, alles, ich sehe schon.
Das wird so
schlimm. Der wird so übertreiben. Der wird irgendwas machen und dann heißt es am Ende so, ja, das war's halt.
Ja.
Ja, aber das ist dann auch in Ordnung, glaube ich.
Aber stimmt, ich sollte mich jetzt wirklich drum kümmern, weil ich habe Bock, diesen neuesten Mission Impossible zu gucken, weil ich finde, das sieht super aus im Trailer. Und bin halt aber schon lange raus aus dem Game.
Ja, also du musst auch nicht so alle gucken. Also,
doch, ich will jetzt schon, also weißt du, wenn jetzt der letzte kommt, dann will ich jetzt schon so einen
Marathon machen. Der zweite sind sehr gut.
Dann, was war denn 5 und 6?
Also, 5 ist Phantom Protocol, 6 ist Fallout.
Boah, keine Ahnung.
Der 7. war jetzt Mission Impossible The Dead Reckoning und der letzte heißt The Final Reckoning, was auch, wie gesagt, richtig scheiße ist, weil der erste hieß ja The Dead Reckoning Part 1.
Ja.
Ist auch so auf Blu-ray alles rausgekommen für Leute, die den sich ins Regal stellen.
Ja, doof.
Die hoffentlich.
Aber benennen Sie den jetzt noch im Nachhinein um, dass einfach nur The Dead Reckoning heißt und nicht Part 1?
Ich hoffe mal, aber es ist trotzdem scheiße.
Ist ja total doof. Sieht echt blöd aus für die Hardcore-Fans.
Ja, die haben ihn, glaube ich, The Dead Reckoning genannt jetzt und der andere heißt The Final Reckoning und soll ja auch der letzte sein. Aber wirklich, in dem Jahr, wo The Dead Reckoning Part 1 rauskam, war der und Fast and Furious.
Ja.
Und da wurde in beiden Filmen wird die spanische Treppe in Rom komplett gefickt. Also es ist insane.
Ja.
Also, aber der Dead Reckoning, der hat so richtig schöne Momente, wo sie zu zweit in so einem alten Fiat 500 durch Rom ballern müssen. Also es ist absolut krank. Also das sind wirklich schöne Sachen dabei. Also wirklich, macht einfach Laune.
Ja. Ja. Ich hab zum Abschluss noch einen Kult-Tipp für alle da draußen, die sich gerne noch mal ein bisschen was Älteres angucken, nämlich von 1991, ist das richtig? Ja, Thelma and Louise.
Oh ja,
Motherfucker. Den habe ich vor einer Woche geguckt und boah, hat der Spaß gemacht. Ich habe den einfach...
Der lief letztes Jahr bei uns im Sommerhauskino.
Ja, genau. Ja. Und der war bei mir, so, der ist auf dieser legendären Liste von mir, wo halt so ein paar absolute krasse Pictures sind, die ich nie gesehen habe. Und der war dabei. Und
Ridley dann Scott.
Haben eine Freundin und ich gesagt, komm, der ist es heute. Und wir waren so... Wir sind richtig geflasht.
Ja, der Breakthrough-Film von Brad Pitt auch.
Ja.
Ja.
Und die beiden, also Susan Sarandon und Gina Davis.
Gina Davis spielen krass. Ridley Scott inszeniert einfach wieder so, wo wir schon so oft drüber geredet haben, macht doch einfach sowas nochmal.
Genau, er macht halt einen geilen Film, 10 Scheißfilme wieder.
Wer spielt da noch mit Harvey Keitel?
Ja, Harvey Keitel ist dabei und Michael Madsen auch.
Michael Madsen,
auch stark.
Einfach sehr, sehr schön. Da gibt es auch schöne Szenen, wenn man so an den LKW-Fahrer denkt, so eine kranke Szene, wo sie ihn da hops nehmen.
Ja. Überragender Female-Empowerment-Film einfach.
Auch queer.
Also, super. Ja. Super krasses Ding.
Insane. Ein krankes Ende.
Ja.
Einfach ein guter, so ein bisschen so ein Bonnie und Clyde.
Ja. Und der macht halt einfach Spaß, weil ich finde, der hat so, der kombiniert so ein Esprit, den so ein Back to the Future hat, mit halt aber auch einem Drama.
Also, ja, der könnte auch gut Mitte 80er entstanden sein.
Ja.
Also 85, Back to the Future war 85, glaube ich.
Ja.
So weißt du, sowas?
Ja.
Könnte passen. Und auch die Mucke da, so ein bisschen träumerisch.
Genau, aber da ist so eine Leichtigkeit und trotzdem ist es halt einfach ein richtig gutes Drama.
Ja, halt einfach ein actually guter Ridley Scott-Film.
Ja.
Ja,
man glaubt
macht doch einfach das. Was macht er jetzt? Macht er noch eine abgefuckte
Scheiße? Gladiator 15 irgendwie.
Ja, nee, er macht jetzt nochmal irgendwas
abgedrehtes. Alien 8.
Ich glaube, er macht tatsächlich einen Alien.
Ja?
Ja.
Wahnsinn.
Alien Prometheus.
Ich weiß ja
Number
nicht.
14.
Ridley, das wäre toll. Und Brad Pitt ist fucking amazing in dem Film.
Ja, finde ich auch. Wahnsinn. Ja, wirklich toll.
Fast Talker.
Ja.
Ja, krass.
Geiler Akzent auch.
Ja, das ist eine gute Rolle.
Hat er sich schon verdient.
Ja. Also Leute, Thelma und Louise, gutes Ding. Kann man sich, glaube ich, irgendwann mal den gestreamt. Kann man es aber auch kaufen. Das lohnt sich auch. Für so 7
ja, das
Euro
ist schon einer der Klassiker, Bibliothek. Die man sich mal ballern kann.
Ja, muss man mal gesehen haben, sag ich, der ihn vor einer Woche gesehen hat. Ja, nice, Leute. Ich glaube, wir haben richtig einen richtigen Rundumschlag rausgeholt. Guckt euch Sinners im Kino an. Bitte tut es. Und schreibt uns natürlich eure Meinung, weil es ist kontrovers diskutiert. Genauso interessiert uns natürlich auch, wie ihr Adolescence fandet. Ob ihr auch auf dem Hype-Train seid oder ob
ist das hier Adolescence oder Adolescence?
Ich habe geguckt. Adolescence. Ja, ich habe mich bestätigt gefühlt. Das heißt Adolescence.
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 Im Deutschen ist es
Adoleszenz.
Ja. Adoleszenz.
Auf den letzten
Betonen. Ich habe auch schon Leute gehört, Shoutout Adolescence. Wir wollen nicht haten.
Nee, machen wir nicht. Aber ja, ich habe gegoogelt und es heißt Adolescence. Zumindest
Adolescence.
Da war ein Strich unter dem Less.
Thelma & Louise, by the way, on Prime.
Ah ja, super. Und dann haben wir noch Thomas Film, Kurzfilm-Action, da sind wir doch super versorgt für die nächsten Tage.
Ja, dann geht's vorwärts, ne?
Okay, Leute, wir freuen uns auf die nächsten Wochen mit Wes Anderson, mit Tom Cruise in Mission Impossible 38. Wir freuen uns auf die schwule Filmwoche, einmal mehr. Hin da mit euch. Und dann werden wir uns nächste Woche wieder sprechen. Nicht widersprechen, sondern widersprechen.
Mit I.
Get it?
Ja.
Vielleicht werden wir uns beim Widersprechen auch widersprechen.
Widersprechen.
Also sprechen wir uns noch, ne?
Ja gut, dann würde ich sagen, bis bald
im Kino.